SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Stefan Deppen im Studio. Es ist 17.30 Uhr. Guten Tag und willkommen. Bis 18 Uhr berichten wir unter anderem über wichtige Entscheidungen im Bundesrat, vor allem über die zur Teillegalisierung von Cannabis. Daneben befassen wir uns mit der russischen Terminologie in Sachen Ukraine. Da ist jetzt auch offiziell von Krieg die Rede. Und um diesen Krieg ging es auch auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Wir ziehen eine Bilanz. Allen internationalen Krisen und Herausforderungen zum Trotz, wir in Deutschland haben uns in den letzten Wochen eine erbitterte Diskussion darüber geliefert, ob Konsum und Anbau von Cannabis künftig unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein soll. Was haben die denn geraucht, fragen zahlreiche Kritiker. Austrocknung des Schwarzmarktes sehen die Befürworter als Vorteil. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, SPD, hat vehement für die Teillegalisierung geworben und gekämpft. Letztlich auch erfolgreich. Denn der Bundesrat hat das Gesetz heute passieren lassen und nicht den Vermittlungsausschuss angerufen. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Die Präsidentin des Bundesrates, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig, ließ am Ende, als alle alles gesagt hatten, abstimmen.
Der Vermittlungsausschuss ist nicht angerufen.
Soll heißen, der Weg für die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland ab dem 1. April ist damit frei. Kopfschütteln bei den Kritikern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, einer der lautesten.
Und deswegen, Herr Bundesgesundheitsminister, was Sie hier angerichtet haben, das ist wirklich demokratieschädlich.
Demokratieschädlich, weil sich dieser Bundesrat der Kompromisssuche im Vermittlungsausschuss verweigere. Auf Drängen auch des Gesundheitsministers Lauterbach. Kretschmer erinnert an Drogentote, an fürs Leben gezeichnete Menschen, an die Überforderung der Justiz, der Polizei und sagt dann das.
Diese Frage ist so zentral, sie ist so persönlich, dass für mich klar war, ich werde einer Legalisierung von Drogen unter keinen Umständen zustimmen. Auch wenn das Ärger in meiner sächsischen Koalition gibt.
Der Ärger war da. Der SPD-Minister Dulich aus Sachsen widerspricht seinem Ministerpräsidenten. Die Stimme aus Sachsen damit ungültig. Rainer Haseloff, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, hat andere Sorgen. Er erinnert an Krieg und Krisen dieser Tage. Große Probleme also.
Und als hätten wir mit der Bewältigung dieser Krisen nicht genug zu tun, werden wir als Bundesrat mit einem Cannabis-Gesetz konfrontiert, das ich persönlich nachdrücklich ablehne.
Freigabe von Cannabis an Menschen ab 18 Jahre ab dem 1. April. 25 Gramm straffrei in der Öffentlichkeit darf jeder besitzen. Eigenanbau bis zu 50 Gramm im Monat. Anbauvereinigungen dürfen an ihre Mitglieder bis zu 50 Gramm pro Monat abgeben. Rainer Haseloff versteht das alles nicht.
Am Ende wird dies Menschenleben kosten, wie beim Missbrauch von Drogen generell. Die im aktuellen Gesetz vorgesehenen Hürden dürften nach unten und nach abgebaut werden. Und die Schwelle zur Enttabuisierung weiterer psychoaktiver Stoffe wird sinken.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein musste sich enthalten. Seines sozialdemokratischen Koalitionspartners wegen persönlich sieht er das Gesetz so.
Das Gesetz ist eine Katastrophe für Deutschland. Was da auf uns zurollt, welche Welle da auf uns zurollt, ist vollständig unverantwortbar.
Die Büchse der Pandora werde geöffnet, hatte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer gewarnt. Gesundheitsminister Lauterbach widersprach.
Ist Ihnen klar, Herr Kretschmer, haben Sie gesehen, dass die Zahl der Drogentoten sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat? Ist die Büchse der Pandora dann nicht längst offen?
Der Schwarzmarkt werde jetzt ausgetrocknet, Kinder und Jugendliche besser geschützt, sagt Lauterbach. Er selbst war jahrelang Gegner einer Teillegalisierung. Studien und Experten hätten ihn überzeugt, sagt er.
Die Studienlage ist die Länder, die das gut gemacht haben, legalisiert, Kanada oder einige der Bundesstaaten, Colorado, denen ist es gelungen, den Schwarzmarkt nach der Legalisierung um 75% zu senken.
Am Ende also gab es keine Mehrheit für die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Jetzt fehlt noch die Unterschrift des Bundespräsidenten. Dann kann das Gesetz am 1. April in Kraft treten.
Am 1. April, kein Aprilscherz, dann kann die teilweise Cannabis-Legalisierung voraussichtlich in Kraft treten. Das kommentiert aus dem ARD-Hauptstadtstudio Jan Zimmermann.
Die Entscheidung für das Cannabisgesetz und damit für die Teillegalisierung sind mutig. Die Bundesregierung geht damit einen neuen Weg in der Drogenpolitik. Weniger mutig und vielmehr chaotisch wirkte der Bundesgesundheitsminister bei der Vorbereitung des Gesetzes. So gibt es nun wenige Tage vor dem Inkrafttreten immer noch offene Fragen, zum Beispiel beim Blick auf den künftigen Grenzwert im Straßenverkehr. Es gibt mehrere Teile des Gesetzes, die nicht nachvollziehbar sind. Das Kiffen wird zum 1. April legal. Legal kaufen kann man die Droge weiter nicht. Erst ab dem 1. Juli kann sie legal bezogen werden, als Mitglied in einem Anbauverein. In der Zwischenzeit kann der Schwarzmarkt nochmal schön Kasse machen und seinen meist verunreinigten, gefährlichen Stoff verticken. Dass die Kritik der Innen- und Justizminister nicht berücksichtigt wurde, könnte Lauterbach noch heftig auf die Füße fallen. Bisher verurteilte Cannabiskonsumenten sollen rückwirkend freigesprochen werden, wenn ihre Straftat künftig nach den neuen Regeln legal ist. Diesen Teil des Gesetzes hätte man zeitlich nach hinten verschieben können und sollen, um Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht unnötig zu belasten. Die Ampelregierung hätte dem Gesetzgebungsprozess mehr Zeit geben und die Bedenken der Kritiker stärker berücksichtigen müssen. Doch trotz dieser Kritik bietet das Gesetz eine Chance, die bisher gescheiterte Drogenpolitik zu beenden. Wer weiß, wie stark der Cannabiskonsum in den vergangenen Jahren unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen angestiegen ist und wie viele Menschen dadurch in die Drogenabhängigkeit geraten, kann nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, wir machen weiter wie bisher. Die Kritiker, allen voran CDU und CSU, haben es versäumt, ein Gegenkonzept in die Debatte einzubringen, eine Alternative zur Teillegalisierung. Jetzt kommt das Gesetz, wie es auf dem Tisch liegt. Immerhin, es ist so angelegt, dass dessen Wirkung insbesondere auf den Kinder- und Jugendschutz in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand soll. Das müssen Lauterbach und alle anderen Befürworter nun ernst nehmen. Nur so kann Vertrauen in die neue Drogenpolitik entstehen. Es gilt, Fehlentwicklungen aufzuspüren, Fehler einzugestehen, das Gesetz zu ändern oder gar wieder zu kippen, wenn Wirkung und Ziel verfehlt werden. So wird nicht nur die Einführung, sondern auch der Umgang mit dem Gesetz und die Weiterentwicklung Mut brauchen.
Außerdem hat der Bundesrat heute das sogenannte Wachstumschancengesetz gebilligt. Das milliardenschwere Paket sieht unter anderem Steuerentlastungen für Unternehmen vor, die in den Klimaschutz investieren. Das Gesetz bleibt trotzdem umstritten, weil der Bund aus Sicht der Union einen Teil seiner Kosten durch die Kürzung von Subventionen beim Agrardiesel finanzieren will. Gewalt hüben wie drüben, Beschuss, Tote und Verletzte, katastrophale medizinische und soziale Zustände. Zur Beschreibung der Lebensumstände im Gazastreifen gehen allmählich die Worte aus. Um die Terroristen der Hamas militärisch entscheidend zu treffen, plant Israel eine Bodenoffensive in der Stadt Rafah. Obwohl viele aus humanitären Gründen davor warnen, US-Außenminister Blinken erst heute wieder in Tel Aviv versucht hat, den israelischen Regierungschef davon abzubringen. Vergeblich. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat nach eigenen Worten dem Drängen von US-Außenminister Antony Blinken nicht nachgegeben, auf eine Militäroperation in der südlichsten Stadt des weitgehend zerstörten Gazastreifens zu verzichten. Im Anschluss an sein Gespräch mit Blinken in Tel Aviv postete Netanyahu ein kurzes Video, in dem er betonte, Israel erkenne die Notwendigkeit an, die Zivilbevölkerung aus den Kriegsgebieten zu evakuieren und für die humanitären Bedürfnisse zu sorgen. Aber er habe Blinken auch gesagt, Zitat, dass wir keine Möglichkeit haben, die Hamas zu besiegen, ohne in Rafah einzumarschieren. Dies würde Israel mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten tun, aber, Zitat, wenn es sein muss, werden wir es alleine tun. Blinken hatte bei seiner eintägigen Visite in Israel darauf gedrungen, auf eine Militäroperation in Rafah zu verzichten. Während der Kurzvisite Blinkens kündigte der rechtsextreme Finanzminister Smotrich an, 800 Hektar palästinensischen Bodens in der besetzten Westbank in sogenanntes Staatsland umzuwandeln. Nach Angaben der israelischen Nichtregierungsorganisation Peace Now handelt es sich um die größte Beschlagnahme palästinensischen Gebietes seit 1993. Die Erklärung von Staatsland sei eine der wichtigsten Methoden, mit denen der Staat Israel versuche, die Kontrolle über Land in den besetzten Gebieten zu erlangen, teilte Peace Now mit.
Über zwei Jahre währt jetzt schon der Krieg, den Russland der Ukraine aufgezwungen hat. Aus russischer Sicht war es bisher eine spezielle Militäroperation. Wer in Russland von einem Krieg sprach, hatte ein Problem bis hin zu Verhaftung. Heute nun hat sogar der Sprecher des Kreml offiziell von Krieg gesprochen. Kein Ausrutscher, aber was bedeutet das? Was steckt dahinter? Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Militärische Spezialoperation, nur so darf der Krieg gegen die Ukraine öffentlich genannt werden. Und doch nutzte Präsidentensprecher Dmitri Peskow in einem jetzt veröffentlichten Zeitungsinterview gleich mehrfach den Begriff Krieg. Begründung hinterher? Im Grunde genommen verwandelte es sich in einen Krieg, als der kollektive Westen in das Geschehen eintrat. Juristisch ist es unverändert eine spezielle Militäroperation, aber de facto nun ein Krieg. Dass ein Spitzenbeamter von Krieg spricht, das hat eine junge Wählerin in St. Petersburg nicht vor einer empfindlichen Strafe bewahrt. Nein zum Krieg, schrieb sie vor einer Woche im Wahllokal auf einen Stimmzettel, was ein Polizist beobachtete und sie dann an der Stimmabgabe hinderte. So viel auch zum Thema geheime Wahl. 8 Tage Arrest und 400 € Strafe, weil sie Staatseigentum beschädigte und die russische Armee diskreditierte. Wieso, sagt also der Präsidentensprecher, Krieg, aber Nein zum Krieg wird bestraft? Dmitri Peskow? Das ist kein korrekter Vergleich, denn da ist der Kontext anders. Tatsächlich hatte Peskow im Freitagszeitungsinterview letztlich nur eine Putin-Floskel wiederholt. Ganz neu war die Erwähnung des verpönten Wortes also nicht. Rückblick Ende Februar, Rede zur Lage der Nation. Nicht wir haben diesen Krieg im Donbass begonnen, aber, wie ich schon mehrfach gesagt habe, wir werden alles tun, um ihn zu Ende zu bringen, den Narzissmus zu vernichten. Warum aber wird jetzt häufiger von Krieg geredet, obwohl die Staatsmacht in den vergangenen 2 Jahren versuchte, das Geschehen in der Ukraine vom Alltagsleben der Bevölkerung fernzuhalten? Neu ist, dass Wladimir Putin bei einer vermutlich stark manipulierten Wahl mit Rekord Ergebnis wiedergewählt wurde und nun 6 weitere Jahre Regierungszeit vor sich hat. Die im Exil lebende russische Wissenschaftsjournalistin Asja Kasantseva sagt, jetzt sei traditionell die Zeit für besonders unpopuläre Maßnahmen, so wie 2018 die Rentenerhöhung. Jetzt hängen die unpopulären Maßnahmen mit der Fortsetzung dieses ewigen Krieges zusammen, den niemand braucht, und sehr wahrscheinlich mit der Mobilisierung. Das regierungskritische russische Online-Medium Vjostka berichtete unter Berufung auf Gesprächspartner unter anderem in der russischen Präsidialverwaltung, dass in naher Zukunft bis zu 300.000 weitere Reservisten für den Krieg in der Ukraine mobilisiert werden könnten. Und noch eins hat sich geändert. Die Ukraine hat durch Beschuss mit Drohnen und Raketen und mit Hilfe pro-ukrainischer Freiwilligenverbände den Krieg auf russisches Gebiet gebracht. Insbesondere im Gebiet Belgorod soll immer wieder intensiv gekämpft werden. Im Grenzgebiet zur Ukraine gibt es Evakuierungen, Tote und Verletzte. Dies könnte eine neue Kriegsphase einleiten, die Putin am vergangenen Sonntag bereits andeutete. Ich schließe nicht aus, dass wir angesichts dieser tragischen Ereignisse in den Gebieten, die heute dem Kiewer Regime unterstehen, eine spezielle Sanitärzone, einen Sicherheitskorridor schaffen müssen, der mit den ausländischen Waffen des Feindes nur schwer zu überwinden sein wird. Eine neue Offensive im Nordosten der Ukraine also, möglicherweise der Versuch, die Großstadt Charkiw zu erobern? Er rede auch vom Krieg, so jedenfalls Präsidentensprecher Peskow, für die eigene innere Mobilisierung eines jeden.
Russland und der Krieg gegen die Ukraine. Darum ging es unter anderem ausführlich auch auf dem Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Unter politischen, militärischen und auch finanziellen Gesichtspunkten. Die 2-tägigen Gespräche fasst aus Brüssel Sabrina Fritz zusammen.
Es waren viele Themen, die 27 Staats- und Regierungschefs in den vergangenen 2 Tagen in Brüssel beraten haben. Am Ende senden sie eine Botschaft an Wladimir Putin.
Und darum ist die Botschaft auch wichtig, dass er sich damit verrechnet hat. Und sie ist auch wichtig im Hinblick darauf, dass nur so der russische Präsident versteht, dass er nicht darauf setzen kann, dass das irgendwann mal Bedingungen gibt, wo wir nicht mehr unsere Unterstützung fortsetzen.
So Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abschluss des Gipfels. Es wurde viel gerechnet in den vergangenen 2 Tagen, zum Beispiel wie viel Geld die Europäische Union denn jetzt zusammengekratzt hat, um Rüstungsgüter für die Ukraine zu kaufen. Dafür sollen auch Zinsen auf eingefrorenes russisches Vermögen verwendet werden, auch wenn zum Beispiel Ungarn oder Österreich dabei noch rechtliche Bauchschmerzen haben. Der Prozess ist jedenfalls angestoßen und wenn alles nach Plan läuft, soll das erste Geld im Sommer ausgegeben werden können. Das Geld ist das eine, aber woher kriegt man die Munition dafür? Dazu hat der Bundeskanzler klargestellt.
Dazu zählt zunächst mal, dass wir Einigkeit darüber erzielt haben, dass Waffen nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europas beschafft werden, auch mit europäischem Geld.
Eine Niederlage für Frankreich, das gerne EU-Geld nur bei europäischen Rüstungsfirmen ausgegeben hätte, aber diese können im Moment nicht genug liefern. Ums Geld ging es auch bei dem komplizierten Wort Kapitalmarktreform. Es stand am Vormittag auf der Tagesordnung. Für den Kanzler und ehemaligen Finanzminister ist die Sache eigentlich ganz einfach.
Das ist nicht ein schwieriges, technisches, kaum zu durchdringendes Thema unter vielen, das hier in Brüssel verhandelt wird. Es ist in Wahrheit die entscheidende Ressource für künftiges Wachstum.
Kurz gesagt soll die Möglichkeit, Geld zu leihen oder anzulegen, in der EU vereinheitlicht werden. Bis jetzt hat jedes EU-Land seine eigenen Kreditregeln. Das macht es für Unternehmen schwer, an Geld zu kommen. Und deshalb sei es eine Wachstumsbremse, so der Kanzler in Brüssel. Bei den vielen Themen bei diesem Gipfel konnte sich jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ihren Schwerpunkt zum Abschluss herauspicken. Für die italienische Regierungschefin Meloni waren es die Erleichterungen für die Bauern.
Venisse inserito nella discussione del Consiglio, che era particolarmente il tema relativo all'agricoltura.
Wir sind mit dem Gipfel zufrieden, weil die Landwirtschaft auf die Tagesordnung gesetzt hat, Erleichterungen für die Bauern und der Kampf gegen unfairen Wettbewerb.
Die lotta alla concorrenza.
Dabei meinte sie unter anderem die hohen Zölle für Getreide aus Russland, die beschlossen wurden. Die zwei wichtigsten politischen Entscheidungen wurden von fast allen Regierungschefs am Ende erwähnt. Die gemeinsame Erklärung zur Lage im Gazastreifen und das Go für die Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Damit geht ein eher unspektakulärer, aber dafür produktiver Gipfel zu Ende. Keine Tricks, kein Showdown mit Ungarn, dafür insgesamt ganz zufriedene Teilnehmer. Die Probleme auf der Welt sind mit den Beschlüssen nicht kleiner geworden, aber die EU hat ein paar Wege gezeigt, wie sie damit umgehen will.
17 Uhr und annähernd 46 Minuten, SR Info, Bilanz am Abend, Zeit für den Nachrichtenüberblick heute mit Stefan Eising.
Eine von den USA eingebrachte Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Russland und China legten ihr Veto gegen den Resolutionsentwurf ein. Die bisherigen Bemühungen des Gremiums um eine Waffenruhe im Gazastreifen waren am Widerstand der Vetomacht USA, Israels engstem Verbündeten, gescheitert. Die EU hat als Reaktion auf den Tod des Oppositionspolitikers Nawalny weitere Sanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt. Sie richten sich gegen 33 Personen aus der russischen Politik und Justiz. Die Betroffenen dürfen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen. Auch ihre Vermögenswerte und Konten in der EU werden eingefroren. Auch die beiden Strafkolonien, in denen Nawalny zuletzt gefangen gehalten wurde, werden nun symbolisch sanktioniert. Zur Begründung hieß es, sie seien bekannt dafür, dass dort Gefangene völliger Isolation und Folter ausgesetzt seien. Der Bundesrat hat heute auch der Einführung von Ersatzkraftstoffen für Dieselautos zugestimmt. Dieselfahrer werden in Zukunft auch Kraftstoffe tanken dürfen, die zu 100% aus Abfallstoffen wie Frittierfett hergestellt wurden. Bisher konnten sogenannte paraffine Dieselkraftstoffe aus Abfallstoffen und Pflanzenölen dem herkömmlichen Diesel nur beigemischt werden. Der Verband der Automobilindustrie lobte den Beschluss und erklärte, erneuerbare Kraftstoffe könnten einen maßgeblichen Beitrag leisten, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen.
Ins Saarland, nach Homburg. Einmal mehr hatte sich der Homburger Stadtrat gestern Abend mit der Personalie Rüdiger Schneidewind zu befassen. Es ging darum, ob das ehemalige SPD-Mitglied und suspendierter Oberbürgermeister in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wird oder nicht. Im Stadtrat kam die erforderliche Zweidrittelmehrheit dafür nicht zustande. SR-Reporterin Stefanie Balle.
34 Stadträte hätten dem Antrag Schneidewinds zustimmen müssen. Letztendlich waren es 26. Niemand stimmte gegen den Antrag, aber 15 Räte haben sich enthalten. Bei der Debatte über den Antrag betonte die SPD, es sei an der Zeit, die endlose Hängepartie um den suspendierten OB endlich zu beenden, und stimmte geschlossen für den Antrag. FDP und FWG schlossen sich an. Die CDU hat sich mit einer Ausnahme enthalten. Nicht, weil sie Schneidewind doch vertraue, sondern weil der Antrag zur Unzeit komme, nämlich viel zu spät. Das sei wohl eher ein Taschenspielertrick, so Fraktionssprecher Michael Rippel wörtlich. Wegen der vielen ungeklärten Fragen rund um das Verfahren schloss sich die Linke der Enthaltung an. Grüne und AfD stimmten in namentlicher Abstimmung individuell. Weil 10 Stadträte nicht zur Abstimmung erschienen waren, fehlten am Ende 8 Ja-Stimmen, um Schneidewind in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken. Jetzt wird er sich der Wahl zum Oberbürgermeister von Homburg stellen müssen, ansonsten verliert er alle seine Bezüge.
der wegen der Detektivaffäre vom zuständigen Innenministerium seit 5 Jahren suspendierte Homburger Oberbürgermeister bleibt also bis auf Weiteres im Amt. Damit der 55-Jährige in den Genuss seiner Ruhestandsbezüge kommt, muss er sich nun bei der bevorstehenden OB-Wahl in Homburg erneut bewerben. Falls das Innenministerium bzw. das Landesverwaltungsamt ihn nicht doch noch aus dem Amt entfernt, kann er mit einer durchaus auskömmlichen Versorgung rechnen. Die Causa Schneidewind, ein Trauerspiel, kommentiert Thomas Gerber.
Otto, Normalrentner können da nur noch den Kopf schütteln, geht Ex-Sozi Schneidewind im Oktober in den Ruhestand, dann kassiert er brutto 5.400 Euro Pension. Und nach Lage der Dinge wird er auch noch zum Aufstocker. Vorausgesetzt, das Landesverwaltungsamt schmeißt ihn nicht doch noch raus, kommt eine Nachzahlung von satten 100.000 Euro obendrauf. Weil ihm das Gehalt die letzten 5 Jahre gekürzt und ihm damit eine amtsangemessene Alimentation verwehrt worden war. Zusätzlich gibt es sogenanntes Überbrückungsgeld. All das ist empörend, steht aber so im Gesetz. Wer an der opulenten Versorgungslage, insbesondere von Wahlbeamten, was ändern will, der muss die Gesetze ändern. Dafür aber sitzen vermutlich zu viele Beamte in den Parlamenten. Das unwürdige Trauerspiel an der Homburger Rathausspitze läuft und läuft. Die CDU hat recht, Schneidewind selbst hätte es früher beenden, hätte den Antrag auf Ruhestandsversetzung früher stellen müssen. So aber muss er sich den Raffke-Vorwurf gefallen lassen. Unwürdig jedoch auch, was Innenministerium und Landesverwaltungsamt so veranstaltet haben. Das fing unter CDUler Bouillon an und setzte sich unterdessen SPD-Kumpel Joost fort. War tatsächlich nicht mehr drin, als den Bürgermeisterkollegen Schneidewind bei gut 80% Gehalt zu suspendieren? Das muss sich Bouillon fragen lassen. Und Joost, hätte der den Ex-Genossen Rüdiger nach dessen Verurteilung nicht vor 2 Jahren einfach feuern müssen, das hätte er, auch auf die Gefahr hin, dass er scheitert. Sei es drum, es wäre endlich mal ein Signal gewesen. Stattdessen wurde versucht, auf die gestrige Entscheidung im Stadtrat Einfluss zu nehmen. In einer Stellungnahme des Ministeriums wie die Medien, die ganz offensichtlich auch noch an die örtliche SPD durchgesteckt worden war, wurde den Räten der Ruhestandsantrag schmackhaft gemacht. Ein Ja komme den Steuerzahler billiger, ein Nein erschwere demgegenüber weitere Disziplinarmaßnahmen gegen Schneidewind. Ganz so, als sei nicht Joost, sondern der Stadtrat Herr des Disziplinarverfahrens. Durchaus dreist. Und sollte Joost Schneidewind jetzt vor Toresschluss dann doch noch vor die Tür setzen, kommt das viel, viel zu spät. Der Skandal um Schneidewinds absurden Detektiveinsatz auf den Spuren einer vermeintlichen Holzmafia und dessen politisch-beamtenrechtliche Aufarbeitung, es bleibt Kopfschütteln, nicht nur bei Otto-Normalrentnern.
Heute ist Weltwassertag. Angesichts der klimatischen Veränderungen auf der Erde, keiner dieser vielen internationalen Tage, bei denen man die Sinnfrage stellt, Wasser ist ein Grundstoff für alles Leben auf der Welt. Insofern eine gute Gelegenheit, an diesem Tag auch über Wasser zu sprechen. Das Grundproblem immer mehr, an vielen Stellen fällt zu wenig Regen, an anderen zu viel und das dann häufig keine 10 Kilometer voneinander entfernt. Das haben wir im letzten Jahr hier im Saarland häufig erlebt. Falk Böttcher ist Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Herr Böttcher, wer aktuell über Land fährt, sieht viele Tümpel und kleine Seen an Stellen, an denen sonst trockene Wiese liegt. Was bedeutet das? Hatten wir nun zu viel Regen oder zu wenig Schnee und zu wenig Frost?
Also letzteres sicherlich auch, zu wenig Schnee und zu wenig Frost. Und wir hatten aber auch eben im Winter 130% der normalen Niederschlagssumme. Also es sind im Saarland etwa flächenhaft 270 Liter Niederschlag gefallen, wo nach dem klimatischen Mittel nur etwa 206 Liter fallen sollten. Das ist aber, sagen wir mal so, nur eine aktuelle Spielart. Das Thema Wasser und Wasserknappheit wird uns auch in den nächsten Jahren weiter begleiten und wir werden eher vor dieser Frage stehen und nur temporär diese Überversorgung haben, wie wir sie jetzt im Moment sehen.
Ja, was wir jetzt im Moment erleben, was bedeutet das für die Landwirtschaft? Ist das ein Problem oder ist das einfach nicht schlimm, wenn da auf der Wiese mal ein Tümpel steht?
Naja, es ist insofern ein Problem, als dass ja bei den Feldern die Befahrbarkeit gegeben sein muss, um nicht den Boden unnötig zu verdichten, wenn es jetzt in Richtung Frühjahrsbestellung geht. Man kriegt bei diesem nassen Boden zum Teil dann kein ordentliches Saatbett hin, sodass man also sowas wie ein Sommergetreide nicht aussehen kann. Das ist also, da ist dann schon ein bisschen Verspätung zu sehen im pflanzenbaulichen Bereich, in der Landwirtschaft. Das ist das größte Problem. Und was natürlich bei diesen großen Mengen an Wasser ist, die dastehen, die nehmen natürlich auch Nährstoffe mit in tiefere Schichten, die dann für die Pflanzen nicht mehr zur Verfügung stehen und die eigentlich dann, wenn es in Richtung Grundwasser geht, dort auch nichts verloren haben.
Tiefere Schichten, das ist ein schönes Stichwort. Im vergangenen Jahr hatten wir hier im Frühjahr auch eine lange Trockenperiode, sporadisch im Sommer auch nochmal. Diese Abfolge der Extreme, kann das die Natur kompensieren, also viel Wasser speichern bis Trockenheit und bei Trockenheit dann wieder darauf zurückgreifen? Oder ist dieser Mechanismus in den letzten Jahren aus den Fugen geraten?
Naja, was wir machen müssen, ist natürlich, dass wir jeden Tropfen Wasser, den wir haben, möglichst zur Versickerung zu bringen und den Boden so zu konditionieren, dass er wirklich in die Tiefen das Wasser ableitet, dass nichts oberirdisch abfließt. Denn wir haben keinen Grund, Wasser wegfließen zu lassen. Nicht? Also das Wasser muss in den Boden, damit wir, wie gesagt, in der Landwirtschaft, im Gartenbau unsere nach wie vor gewohnten Erträge oder die gewünschten Erträge nach wie vor erzielen können. Und da können wir uns das einfach nicht leisten, dass es wegfließt. Nun sehen wir klimatologisch eine Verschiebung. Wir sehen ungefähr die gleiche Jahressumme, aber eine Verschiebung vom Sommer in den Winter. Da sind das deutschlandweit etwa 25% mehr Niederschlag im Winter und das im gleichen Zuge natürlich weniger im Sommer. Bei insgesamt höherer Temperatur, das heißt auch höhere Verdunstung. Und deshalb hatte ich das, was ich eingangs sagte, möchte ich da nochmal unterstreichen, das Thema Wasser. Knappheit insgesamt ist eher das Vordergründige als dieses überschüssige Wasser. Und was wir eben machen müssen, wir müssen eben dafür sorgen, dass auch bei einem Starkniederschlag das Wasser möglichst an Ort und Stelle in den Boden eindringen kann. Denn dann kann es keinen Schaden machen und dann kann es uns im Garten und auf dem Feld nur nützen.
Das bedingt also schon eine Verhaltensänderung. Einmal Wasser sparen, zum Zweiten weniger versiegeln. Da, wo versiegelt ist, gegebenenfalls die Versiegelung rückbauen. Und wenn irgendwo im Wald oder auf Feld und Flur gearbeitet wird, mit möglichst wenig schwerem Gerät, um den Boden nicht noch zusätzlich zu verdichten.
Genau so ist das. Und bei der Bodenbearbeitung auf dem Feld ist es eben so, dass je weniger man da eingreift, je weniger man den Boden mit dem Pflug wendet, umso besser ist das fürs Eindringen. Denn wir haben schöne kleine Helfer, die Regenwürmer, die lockern für uns schon den Boden auf. Und die sorgen dann auch dafür mit ihren Gängen, dass das Wasser schön versickern kann. Aber da dürfen wir sie eben nur partiell stören. Da dürfen wir also nicht so arg in den Boden eingreifen, dass wir diese Regenwürmergänge zerstören.
Aus Anlass des Internationalen Weltwassertages war das Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Noch ein Blick zum Sport. Gestern hatte der Deutsche Fußballbund entschieden, dass der Ausrüstervertrag mit Adidas ausläuft. Damit endet in wenigen Jahren eine jahrzehntelange Partnerschaft. Der DFB wechselt, nein, nicht zum anderen großen deutschen Ausrüster, sondern zu einem amerikanischen. Gestern verkündet, von uns auch berichtet und heute schlagen die Wellen hoch. Torben Ostermann aus Berlin.
Im Kern geht es um ein Stück Stoff, ein Shirt, das Fußballer tragen, wenn sie das machen, wofür sie bestens bezahlt werden. Doch die Diskussion um den Wechsel des DFB von Adidas zu Nike scheint weit darüber hinaus zu gehen.
Diese Entscheidung ist unverständlich und ich muss ehrlich sagen, sie ist auch unpatriotisch.
Sagt Friedrich Merz, der Chef der CDU. Unpatriotisch. Ein Stück Stoff erregt die Gemüter. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sieht in der Entscheidung, den Ausrüster zu wechseln, mehr als eben nur die Entscheidung, den Ausrüster zu wechseln. Demnach kann er sich das deutsche Trikot ohne die drei Streifen überhaupt nicht vorstellen. Habeck hätte sich vom DFB mehr Standortpatriotismus gewünscht. Patriotismus meint die Liebe zum Vaterland und ist etwas, womit vor allem linke Parteien eigentlich eher fremdeln. Doch selbst der linke Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, fremdelt eher mit der Entscheidung des DFB.
Als jemand, der von Fußball überhaupt keine Ahnung hat, kann ich nur sagen, es würde mich mehr freuen, wenn wir unsere Produkte, die wir mit uns verbinden, auch mehr nach außen tragen und deutlicher machen.
Der professionelle Fußball ist durch und durch kommerziell. Soweit so bekannt. Und dennoch gibt es über einzelne Entscheidungen immer wieder große Aufregung. Die WM im Wüstenstaat Katar war so eine Entscheidung. Das Nike-Emblem auf den Trikots von Neuer, Gündogan und Füllkrug ist offenbar eine weitere. Adidas zahlt dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro im Jahr an den DFB, damit die Nationalmannschaft in Adidas-Trikots aufläuft. Nike will nach Informationen des Handelsblatts das Doppelte auf den Tisch legen, 100 Millionen Euro. Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vernichte hier Kommerz ein Stück Heimat. Das wiederum wird nun auch nicht wirklich ernst genommen. Schließlich ist Adidas wie Nike ein globaler Konzern inklusive Milliardenumsätzen und Fabriken in Kambodscha. Die Entscheidung jedenfalls scheint gefallen. Nur Boris Rhein von der CDU und Ministerpräsident in Hessen will das noch nicht so hundertprozentig wahrhaben.
Der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Und deswegen finde ich das schon ein starkes Stück, was der DFB da macht. Bedauere das sehr und ich kann mir kaum vorstellen, dass der DFB das am Ende durchhalten kann.
Na, wollen wir mal sehen. Wird schon noch aufs Wetter. In der Nacht ist es zunächst bei 7 bis 3 Grad noch trocken. Später ziehen Wolken auf und Regen macht weit. Das hält, durchsetzt mit örtlichen Gewittern und Graupelschauern, den ganzen Tag morgen auch an. In höheren Lagen können sogar Schneeschauer auftreten. Es kühlt morgen ab auf nur noch 6 bis 10 Grad. Ähnlich wechselhaft geht es dann am Sonntag weiter. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Am Mikrofon war Stefan Deppen.